Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und dem Kanal berichte ich über meine Erfahrungen als Softwareentwickler. Diesmal habe ich wieder einen Dialog für dich und leider war ich nicht ganz so clever bei der Aufnahme und ich habe in der Cloud aufgenommen, was dazu führte, dass oben und unten und rechts und links große schwarze Balken haben. Also die Aufnahme ist einfach sehr, sehr klein geworden. Als Positives kann ich dir an die Hand geben, dass das ein sehr spannendes Gespräch war und dass die Audioqualität wirklich besser ist als in den letzten Videos. Damit auf zum Dialog. Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und diesmal wieder mit einer Episode Dialog. Ich habe mir den Andi mitgebracht, der uns ein bisschen seine Erfahrung mit schlechteren Abschlussnoten in Mathe geben möchte. Und ja, ich übergebe das mal an dich. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du für ein Tech-Stack hast im Moment und wie lange du schon als Softwareentwickler arbeitest.
Ja, hi, ich bin Andi, 35 Jahre alt. Bin jetzt mittlerweile schon seit 10 Jahren Entwickler, die letzten 7 Jahre als Java-Entwickler. Tech-Stack ist so Spring Boot, Java EE, Java FX, jetzt ein bisschen Kotlin mit Android. Das ist so das, was ich so tagtäglich mache.
Okay, das ist gut. Da geht mir ein bisschen das Herz auf, weil da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, also bis auf Kotlin. Aber das ist so ziemlich das, wo ich mich auch irgendwie drin wiederfinde. Du hast ja gesagt, als wir im Vorgespräch waren, dass du so ein bisschen Feedback zu der Mathe 5 Video hattest, was von mir aus ja eigentlich auch nur Feedback auf einen anderen Kommentar war. Schieß mal los, was du meinst, wie das sich für dich angefühlt hat, das so zu hören.
Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal reflektiere, habe ich mich, glaube ich, selbst ein bisschen angesprochen gefühlt mit dem Kommentar, weil ich ja früher einfach auch nicht gut in Mathe war, immer Probleme mit Mathe hatte, seit der 5., 6. Klasse aufwärts. Dadurch auch in Mathe in der 9. Klasse einmal sitzen geblieben bin, was jetzt im Endeffekt das Beste war, was mir jemals passiert ist. Aber das Mathe-Problem hat sich auch durchgezogen bis zum Studium, was mich aber nicht davon abgehalten hat, das Studium erfolgreich zu beenden und dann Softwareentwickler zu werden.
Okay, ja, das ist dann zumindest gleich eine gute Story, dass es eben auch geht, dass man eben auch durchkommen kann, wenn man sich dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen zusammenreißt. Das fand ich jetzt eigentlich auch ganz gut. Ich hatte eben auch an der einen Stelle im Video gesagt, das kommt dann wahrscheinlich auch sehr hart rüber, dass ich der Person mathematische Kenntnisse abspreche. Und das ist halt wieder so ein bisschen blöd im Kontext. Im Nachhinein hätte ich genau diese 10 Sekunden wahrscheinlich noch ergänzt um das Wording, wenn ich das in einer Bewerbung bewerten müsste, dann würde ich mathematische Kenntnisse absprechen, wenn ich eine 5 sehe. Natürlich kenne ich die Person ja gar nicht, aber wenn du jetzt wirklich so ein Blatt Papier siehst und dann kommt jemand nur mit dem Blatt Papier sozusagen auf dich zu, dann denkst du, 5 ist also eigentlich läuft da gar nichts, oder?
Ja, größtenteils habe ich ja auch dem Video zugestimmt, bloß dann kam irgendwie, glaube ich, dieser eine Spruch, dass man ihnen die Fähigkeit zur Softwareentwicklung abspricht. Also, dass man, wenn er 5 Probleme mit Mathe hat, ist ja klar. Aber allein wegen einer Mathe-Note einen zu sagen, nee, vielleicht solltest du vielleicht nicht Softwareentwickler werden, weil es vielleicht überhaupt nicht zu dir passt, das habe ich nicht gesehen. Also klar, mit einer 5 in Mathe ist man gebrandmarkt. Also gerade, wenn man dann direkt vielleicht in einen Ausbildungsberuf starten möchte, direkt aus dem Abi kommt und gar keine Möglichkeit hat, da erstmal was dazwischen zu machen, wird man es schwer haben. Auch wenn man irgendwie das jetzt noch ins Studium reinkommen möchte und da passt der Durchschnitt auch nicht, hat man wieder auch ein Problem. Aber ich glaube, im allgemeinen Softwareentwicklerberuf ist Mathe einfach ziemlich überbewertet. Und dementsprechend würde ich der Person auf den Weg geben, wenn es möglich ist, noch irgendwelche Punkte zu machen, wo man irgendwie die Note verbessern kann. Wie du schon gesagt hast, so irgendwelche Studienplätze. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Begriff war.
Ja, du hast so manchmal eben die Einstiegstests sozusagen für Mathe oder du kannst auch einen reinen Mathekurs machen. Also das finde ich jetzt auch ganz gut. Ich weiß, ich habe damals beim Fernstudium, war das Erste, was ich gemacht habe, weil ich dachte, ich tue es mir mal an, eben der Mathekurs und mit dem Wissen, dass es eben im angelsächsischen Raum Mathe gar nicht wichtig ist. Also du musst den Kurs im Endeffekt nur bestehen, aber das waren alles CMAs, also die du am PC machen kannst, also fast Multiple-Choice-Tests. Also theoretisch hätte ich mir auch jemanden holen können, der die für mich alle erledigt. Es gab keinen wirklichen Beweis dafür, dass ich die gemacht hätte. Und das wäre im Endeffekt aber auch schon so ein Ding, wenn man da mal durchgeht und das alles macht, dann kann man zumindest sagen, okay, ich hab die Schwäche erkannt und kann dann was dagegen tun. Es ist eben, was du noch gesagt hattest, oder wegen, dass du einmal sitzen geblieben bist wegen Mathe. War das wirklich nur wegen Mathe? Ja, ne?
Primär, ja.
Primär Mathe, ne? Das
Also
wäre eigentlich
die.
auch sowas, was ich fast angeraten hätte, wenn jemand sagt, er hat wirklich dann in der Oberstufe und dann, wenn du irgendwie 13. Klasse bist, ich meine, das bahnt sich ja dann an. Dann hätte ich auch eigentlich gesagt, wäre es fast besser, nochmal ein Jahr zu wiederholen, auch wenn es ein Jahr Zeit kostet. Aber irgendwie das eben. Den Makel, also nicht negativ, aber du nimmst das einfach mit in den ersten Job und ins Studium. Und das ist wirklich schwer, dann Leute dann ja zu überzeugen. Weißt du, Leute, die nur so wie ich filtern, zack zur Seite, filtern, zack zur Seite. Vor allem, wenn du mehrere Kandidaten zur Auswahl hast, nimmst du automatisch natürlich den, der besser ist.
Und dann ist die Mathe-Note so ein Indikator dafür, wo man sich ein bisschen dran orientiert. Das verstehe ich auch.
Ja, es ist einfach. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil du hast schon recht, dass also man bewertet die Person als Ganzes dann eben. Und ich habe, kann ich so sagen, ich habe einmal einen ehemaligen Mitarbeiter sehr hart falsch bewertet. Und das ist noch so haunting bis heute. Weißt? Am Ende der Ausbildung gesagt, eigentlich wäre es besser, er würde nicht weiter in den Job gehen. Und heute ist er sehr erfolgreicher Softwareentwickler. Und wenn ich ihn jemals zu sehen bekomme, muss ich mich dafür bei ihm entschuldigen, weil es wirklich. Im Ausnahmen bestätigen die Regel. Also ich würde sagen, ich hab sehr häufig recht, aber die Male, wo ich nicht recht habe, die tun mir dann wirklich im Bauch weh und auch lange weh. Da schleppe ich dann lange mit mir rum. Irgendwie.
Ja, im Nachhinein habe ich aber auch, ich habe die Realschule mit einer 5 abgeschlossen in Mathe, habe dann eine schulische Berufsausbildung zum informationstechnischen Assistenten gemacht, die ich wiederum auch wieder mit einer 5 in Mathe abgeschlossen habe, das Fachabi. Heißt also, ich habe irgendwie nichts daraus gelernt und bin natürlich mit Glück dann noch in ein Medieninformatikstudium reingekommen im Nachrückverfahren und habe dann auch versucht, mein Mathe-Problem auch durch so eine Orientierungswoche auszugleichen, wo man einfach schon mal alles, was man vielleicht verpasst hat, nochmal aufgearbeitet bekommt, wo ich theoretisch da schon gedacht habe, oh, das könnte bei mir vielleicht ein bisschen problematisch werden, was dann im Endeffekt beim Studium auch immer noch problematisch war, weil ich eben Mathe 1 erst im 8. Semester bestanden habe, also wo viele andere dann irgendwie das im ersten Semester bestehen und dann geht es weiter, habe ich es einfach mit mir mitgezogen und am Ende war es auch ziemlich schmerzhaft, das überhaupt nochmal in Angriff zu nehmen.
Ja, ich meine, das ist generell irgendwie relativ mutig. Weißt du studierst, machst alles richtig gut und es hängt dann im Endeffekt, also ich meine, das soll man sagen, der Mathe-1-Kurs, der ist ja relevant. Also
Ja,
ohne
natürlich.
den kriegst du am Ende ja nicht den Abschluss. Also das war sehr mutig, das bis zuletzt anzuhängen. Also das ist wirklich wie die Initialquest in einem Game, ganz, ganz zum Schluss zu spielen und alles dann quasi dran zu hängen. Also das finde ich, ja, mutig ist das richtige Wort.
Das war ziemlich dumm. Also, ich würde es keinem empfehlen. Also, so eine Möglichkeit, dass man irgendwie dann kurz vorm Ende des Studiums dann wegen der Mathe-1-Note das Studium abbrechen muss, das war kein Spaß.
Ja. Was meinst du für dich mit Mathe? Warum du es irgendwie nicht so gemocht hast? Also hat es dir wirklich nicht gelegen? Hattest du keine Lust? Oder was ist man ist ja so in der Sturm- und Drangphase gerade in der Schulzeit, oder? Wo es dann eh cool ist, wenn man schlecht ist. Aber oder hast du wie grundsätzlich keinen Zugang zu Mathe gehabt? Irgendwie.
Das ist schwierig, weil ich glaube, ich in der Grundschule Mathe gemocht hatte. Irgendwann so ab 5., 6. Klasse wurde es ein bisschen schwieriger für mich. Dann bin ich umgezogen, habe die Schule gewechselt. Vielleicht habe ich dann vorher schon mein Mathe-Problem gehabt, bin aber dadurch nicht sitzen geblieben und habe eben das mitgeschliffen bis zum Ende. Was dann natürlich in der 9. Klasse eben Schuss vom Bug war und von wegen so, ach, jetzt müsstest du es nochmal nachholen. Aber ich glaube, ich habe einfach schon vorher so wenig Interesse dran gehabt mit Mathe. Und auch dieses Abstrakte klingt jetzt merkwürdig für einen Softwareentwickler, aber konnte da nicht viel mit anfangen.
Und hat dir irgendjemand auch mal gesagt, du musst besser werden? Also Eltern oder sowas, oder?
Ach, meine Eltern haben da eigentlich, waren da relativ locker, waren aber dann an dem Punkt, wo sie die Nachricht bekommen haben, dass ich sitzen bleibe wegen Mathe, in der
Okay.
Nachprüfung nicht weitergekommen bin. Das war dann für sie eher die Erkenntnis, aber meine Eltern waren in der Hinsicht, haben mich eigentlich machen lassen.
Ja, okay, aber das ist eigentlich gut. Es gibt ja eben auch Dinge, deswegen habe ich extra gefragt, weißt du, die einem wie nicht liegen, wo man dann einfach auch noch so fleißig sein kann und dann, was du gesagt hast, man schleppt dann ziemlich viel Ballast nach. Und augenscheinlich hat es ja, also mit dem logischen Denken geklappt, ansonsten wärst du ja nicht so lange Softwareentwickler. Also das muss man jetzt irgendwie auch noch sagen. Also das ist ja irgendwie schon so ein bisschen der Beweis, dass es eigentlich nicht wichtig ist, aber man dann mal die Frage irgendwo in den Raum stellen müsste, warum ist so ein hoher Barrier of Entry, also so eine Barriere eigentlich für den Einstieg in den Job ist, die Frage müsste man generell einfach mal stellen. Und ich weiß eben auch gar nicht, wo man sowas deponieren würde. Das ist ja irgendwie wirklich, ist ja einfach mal so dahingestellt. Also du musst gut in Mathe sein und gut in Englisch natürlich aus anderen Gründen, aber Mathe ist tatsächlich so eines der, ich würde sagen, neben Physik. Also ich schaue immer gerne noch auf Physik. Wenn jemand in Mathe nicht gut ist, aber in Physik ganz gut, dann weiß man, dass das, weißt du, eher so aus der Frickler-Ecke kommt. Das hilft eben auch schon ganz gut. Also das finde ich jetzt auch interessant. Aber ja, also vielleicht müsste man da mal, vor allen Dingen im angelsächsischen Raum, sich was abgucken. Also da wird es wirklich nicht so hoch aufgehängt. Das.
Also bei Physik hatte ich das Problem nicht. Also ich konnte einfach mit der Anwendbarkeit ein bisschen besser umgehen als dies komplett abstrakte Mathe. Und da war dann meine Note eigentlich auch ganz okay. Also ich war jetzt nicht der Überflieger in der Schule, aber es hat gereicht.
Ja. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Informatik zu studieren?
Ich hatte immer Interesse mit Computern und auch wie die Sachen funktionieren. Mein erster PC war so ein alter Postrechner mit einem 286er Prozessor, wo man noch schön von 8 auf 16 Megahertz per Turbo-Taste drücken konnte.
So außen so ein Knopf dran.
Richtig,
Ja,
richtig.
wie geil, genau so hatte ich auch, ja.
Und dafür gab es noch so ein schönes, dickes Handbuch, das DOS 6.22, glaube ich, war es, wo die ganzen Befehle drin standen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich das Handbuch durchzublättern, zu gucken, was ist denn überhaupt möglich. Nebenbei waren natürlich ein paar Spiele auf dem PC drauf, die man spielen konnte. Und die Spiele haben mich auch irgendwie interessiert. Ich wollte auch wissen, wie man sowas machen könnte. Hat also relativ lange gedauert, bis ich wirklich so in den Bereich der Spieleprogrammierung mal ein bisschen reinluschern konnte. Aber irgendwann hatte ich dann auch so ein Computerbild in der Hand mit so einem HTML-Kurs und das fand ich interessant, dass man irgendeine Art Kurs machen könnte. Damals war ich, weiß nicht, 12, 13 vielleicht um den Dreh. Aber das hat mich schon interessiert, dass man irgendwie was auf den PC eintippen konnte und plötzlich hast du eine Website. Das war interessant.
Ja, also eben das mit dem HTML finde ich eben auch spannend. Also HTML war quasi auch meine Einstiegsdroge. Das war wirklich so das. Also ich meine, eben formal ist es ja keine Programmiersprache und dann kannst du wieder stundenlang drüber diskutieren, aber es ist einfach so geil, um überhaupt irgendwas vorzusehen. Also das ist ja wirklich, du hast was Visuelles, du hast irgendwie Strichpunkte, du hast wirklich ganz simple Kommandos. Also und auf einmal sieht man was. Und dann, wann war das bei dir? Ende der 90er oder Anfang 2000er dann?
Das müsste Ende der 90er, ja doch, Anfang 2000 müsste es sein,
Ja.
ja.
Da gab es ja schon so rudimentäres JavaScript, also da konnte man ja auch schon was auch so ein bisschen mehr anfangen und gucken und dann gab es auch schon irgendwann CSS. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann, wie ist es weitergegangen? Am Anfang, das also quasi der HTML-Kurs und wie von da zum Studium?
Irgendwann war die Realschule vorbei. Dann habe ich mich immer umgeguckt, was ich überhaupt machen kann. Hatte wenig Plan, wenig Gedanken mir irgendwie gemacht. Und die Möglichkeit, wo ich dachte, okay, Fachabi ist vielleicht keine schlechte Idee, aber vielleicht Fachabi mit einer Art Berufsausbildung zusammen. Und dann habe ich gesehen, dass es den informationstechnischen Assistenten gibt, der aber dann 50 Kilometer weg von meinem Wohnort war und habe mich trotzdem dazu entschieden, das da anzufangen und habe ich nicht bereut. Und dort haben wir auch dann Grundlagen der Programmierung gelernt. Alles, was man auch als theoretisch als Fachinformatiker lernen würde, bloß ein bisschen abgespeckter. Da hatte ich auch den Spaß an der Programmierung nochmal für mich
Ja.
entdeckt.
Mit was habt ihr damals angefangen mit Programmieren?
Ich glaube, das erste, was programmiertechnisch dran kam, war wirklich C, was nicht so mein Steckenpferd war und ist. Aber ich glaube, es wird noch in vielen Unis oder in Schulen gelehrt. Und ich glaube, entwicklungstechnisch hatten wir gleich noch ein bisschen PHP, aber sowas wie Java in der IT-Ausbildung nicht.
Ja, ich kann mich eben auch noch daran erinnern, ich habe irgendwie mit Basic zu Hause angefangen und dann kommst du in die Schule, machst dann quasi Informatikunterricht und kriegst Turbo Pascal vorgesetzt. Und das war dann wirklich so, oh weia, irgendwie fühlt sich das gerade ganz falsch an.
Ja, bei der C-Programmierung durften wir noch so einen alten DOS-Compiler benutzen. Ganz schlimm. Und ich war irgendwie ich glaube, der Einzige aus der Klasse, der sich ja noch so eine leicht modernere IDE geholt hat. Jetzt keine total mächtige, aber irgendwie eine Stufe höher, damit ich irgendwie mal ausführen kann, ohne dass ich in diesem komischen DOS-Fenster gefangen bin. Und ich habe auch immer ein bisschen nach links und rechts geguckt, was man überhaupt machen kann. Auch mit den Büchern auch mal ein Buch mehr mal angeschaut, was die Mitschüler nicht gemacht hatten. Und ich hatte Spaß daran.
Das ist cool. Und beim Studium bist du dann quasi einfach direkt aufs Studium zugesteuert oder hat dich irgendjemand mit reingezogen und gesagt, du solltest da mal studieren?
Es war ein glücklicher Zufall, dass ich überhaupt ins Studium reingekommen bin. Ich habe vorher den Zivi gemacht, hatte mich auf das Studienfach eben beworben, bin abgelehnt worden im ersten Verfahren und hatte dann im Grunde die Möglichkeit gehabt, bei meinem ehemaligen Zivi-Arbeitgeber einen Festvertrag zu bekommen, was ich dann erstmal zugestimmt habe. Dann kam aber erst die Zusage von der Uni, dass ich doch anfangen kann. Da habe ich natürlich gesagt, ach, schön, dass ich arbeiten dürfte. Aber ich gehe lieber studieren.
Was mir beim Studium eben generell noch einfällt oder aufgefallen ist, was ich irgendwie nie explizit erwähnt habe, was ich wichtig finde, ist halt quasi das Netzwerk, was man sich im Studium aufbaut. Ist das, siehst du es auch so?
Sehe ich genauso. Also ich habe die Leute, die ich in der Orientierungswoche, dieser mathematischen Orientierungswoche kennengelernt habe, habe ich einfach eine Freundschaft aufgebaut und das waren auch die Freunde, Personen, mit denen ich auch das ganze Studium durchgezogen habe. Wären die nicht da gewesen, also an Art der Selbstmotivation wäre ich wahrscheinlich gescheitert. Aber so, dass man irgendwie eine Gruppe hatte, mit der man sich gegenseitig hochziehen konnte, Spaß haben, feiern, aber auch lernen, ohne die hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft.
Ja, okay. Ja, das ist gut. Eben, also da sind wir dann in sehr guter Begleitung. Ich habe in letzter Zeit recht viele so Biografien gelesen und sowohl Bill Gates als auch Mark Zuckerberg haben quasi ihre ehemaligen Kommilitonen mitgenommen in die Bude. Also eben, der bekannteste ist der Steve Ballmer bei Microsoft, mit dem war Bill Gates ganz dicke. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass sie es eben auch alle so gemacht haben. Sie haben dann zwar ihr Studium abgebrochen, aber die Kollegen haben sie zu Ende studieren lassen und haben sie dann in die Firma reingeholt, als sie fertig waren. Also ja, das finde ich relativ lustig. Und du hattest letztes Mal beim Vorgespräch hast du ja gesagt, du warst auch noch mal im Gaming-Bereich drin. Kannst du da zwei, drei Wörter zu sagen, wie du da reingerutscht bist?
Ganz einfach. Zwei Personen aus der Firma, wo ich dann später meine Bachelorarbeit geschrieben habe, haben einfach sich in der FH vorgestellt, haben dann irgendwie gesagt, was sie überhaupt machen, was sie vielleicht auch für Abschlussarbeiten anbieten. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme, habe mir die dann direkt nach dem Vortrag geschnappt, Kontakte ausgetauscht und dadurch hatte ich ja auch die Möglichkeit, von Osnabrück, wo ich studiert habe, nach Hamburg zu gehen, in die Spieleentwicklung, konnte da meine Bachelorarbeit bei der Firma schreiben. Und nach der Bachelorarbeit wurde ich übernommen und habe dann 3 Jahre da gearbeitet und dann habe ich den Schritt da vorne gemacht.
Kannst du noch mal kurz in den Raum schmeißen, was für eine Programmiersprache für ein Unternehmen, was im Jahr, wann hast du dort gearbeitet? In 2010 an waren das wahrscheinlich, oder?
Wir haben jetzt 2021, ja, 2013, 2014, so um den Dreh.
Okay.
Es war eine Browser-Game-Firma, aber wir haben schon relativ spannende Sachen gemacht und damals noch mit der Unity Engine und haben dann mit C Sharp mehr gescriptet als programmiert. Ist ja bei der Engine eher so. Und dadurch, dass ich dann C-Sharp konnte, war auch der Umstieg dann auf Java später gar nicht so schwer. Aber die Firma hat auch alles gemacht, von Flash Games bis PHP-Geschichten und alles, was eigentlich so eine Browser-Game-Firma macht.
Ja, hattest du noch so die eine Backend-Sprache, die ich so interessant fand?
Stimmt, ja. Wir hatten einen Backend-Server, den Erlang geschrieben war. Was
Ich könnte es einfach nur
ich weiß
abfeiern.
nicht, wie auf diese Idee gekommen ist, aber es war auch ein Projekt, was wir dann im Grunde übernommen haben und weitergepflegt haben. Aber das ist sowas fernab von Gut und Böse, was Erlang eigentlich ist. Und gerade für einen Game-Server, wo man auch sich komplett mal umdenken muss mit irgendwelche States, die man durch die Gegend schiebt und Variablen, das ist ja bei Erlang komplett anders. Und ich habe auch mal ein bisschen versucht, mit Erlang warm zu werden, habe es dann aber lieber gelassen.
Also da war ich eben, ich musste gerade eben noch kurz googeln, ob es wirklich so alt ist. Aber ja, es ist von 1986 die Sprache und also sie hat wirklich 35 Jahre auf dem Buckel. Es ist so, ich könnte so abfeiern, dass die Leute das eingesetzt haben. Also ich meine wirklich, der Vorteil dieser ganz, ganz alten Sprachen, also im Smalltalk gehört ja eben auch dazu, ist, dass sie todstabil sind, wenn sie mal laufen. Also wirklich, das Einzige, was diese Sprachen aushebelt, ist quasi ein Komplettausfall der Hardware. Aber ansonsten habe ich, also wir haben in der Firma auch COBOL-Applikationen gehabt, die hätten noch 100 Jahre laufen können. Du hättest einfach nur ein hübsches Interface davor schmeißen müssen oder eine REST-API. Das hätte überhaupt keine Rolle gespielt. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, man findet aber auch einfach keine Entwickler dafür. Also wenn man
Nein.
nicht plötzlich von einer OOP-Sprache auf Erlang wechselt. Ich glaube, zu der Zeit war funktionale Sprachen auch gar nicht mehr so trendy. Das war alles in dieser OOP-Geschichte.
Ja.
Dann wechselt plötzlich ein Java-Programmierer auf Erlang, hat natürlich eine ziemliche Kulturschock, würde ich mal sagen, von den Sprachen her, dass man sich komplett umdenken muss, wie man was macht. Und es ist schon eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich auch. Es ist halt wirklich so, also das wäre so eine von diesen Sprachen, die man mal als Nischensprache lernen könnte. Eben, ich würde sagen Erlang oder auch Smalltalk, weil man findet keinen Entwickler, genau deswegen sind die Entwickler so gut bezahlt. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich stolper ab und an mal so, wenn ich bei LinkedIn durch die Jobanzeigen gucke, wenn ich mal so Spezialsprachen suche, bin ich immer wieder erstaunt, was noch gesucht wird und eben was auch sogar dafür geboten wird, weil es niemand mehr machen will. Das ist recht spannend, ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann bist du von C-Sharp auf Java umgestiegen. Und das finde ich im Endeffekt auch noch einen guten Hinweis, weil ich kenne es eben nur andersrum von Java auf C-Sharp, wo kein groß, also es fühlt sich nicht so nach einem großen Wechsel an, weil grundsätzlich ist hier syntaktisch ist es wirklich ähnlich und sie haben auch genauso viel Collections, also oder ähnlich viel Collections. Also ich finde es jetzt eigentlich nur ganz gut. Also das war für dich auch nicht so der große Unterschied, oder?
Nee, also als ich dann aus der Browser-Game-Firma raus war, war das für mich so der Cut, wo ich sage, war schön, ich habe viel gelernt, aber die Spieleindustrie ist jetzt nichts mehr für mich. Ich will erstmal was Ruhigeres haben, und bin dann über einen Personalvermittler dann zu meine jetzige Firma reingerutscht.
Ja.
Aber
Okay.
ich habe mir ja schon Gedanken gemacht, also wenn ich mich umorientieren will, dann sollte es Java sein und den Weg wollte ich gehen.
Ja, es ist halt einfach, es gibt so viele Legacy-Systeme da draußen, die noch mit Java laufen und die auch noch lange mit Java laufen werden. Also egal, ob man es nun mag oder nicht mag, also da gibt es noch viel zu tun. Und im Zweifelsfalle nimmt man halt noch eine andere Sprache dazu, was, wenn man irgendwie Ablösungen hat. Also wir haben auch so wirklich so ein extrem gemischt Warenladen. Wir haben viel Java, wir haben viel Python, wir haben viel Perl. Also das ist irgendwie, und irgendwo in der Ecke schlummert auch immer noch PHP. Also ich meine, das Zeug ist irgendwie auch nicht kaputt zu kriegen, ob man es nun mag oder nicht. Das ist wirklich schon recht krass. Und wir haben das letzte Mal über die schönen Bücher hinter dir gesprochen. Und ich habe das zum einen das Clean Code Brot, ja. Das Clean Code Buch finde ich sehr schön. Das ist quasi ein Shoutout zu Paul, der da unbedingt noch was zu sagen wollte. Aber ich sehe noch das Docker Buch da im Hintergrund. Kannst du mal ein bisschen Kontext geben, warum bei euch in der Firma kein Docker eingesetzt wird? Weil ich das tatsächlich einen super speziell guten Anwendungsfall finde.
Ja, hat zwei Gründe. Einerseits sind wir Entwickler vom Internet getrennt. Also wir haben zwar ein Terminal, wo wir dann Browser aufmachen können, womit wir vielleicht mal ein paar Sachen runterladen können oder angucken können. Aber wir sind auch Windows-only eigentlich. Da ist auch schon mal wieder ein Problem, dass du da nicht eins zu eins alles übernehmen kannst, was in der normalen Welt da draußen funktioniert. Und die Software, die wir schreiben, die läuft eben alles 100% auf Windows. Deswegen haben wir gar keinen Grund, Docker zu benutzen. Wir haben immer noch ganz normale Wildfly-Server, wo wir auch Java EE-Applikationen drauf deployen. Wir haben kein, auch gar nicht das Wissen, so innerhalb der Firma so mit Docker-Systemen umzugehen.
Eben, das sehe ich eben, bei uns ist es auch genau, weil wir gemischt Warenladen sind, oder? Bei uns ist eben auch noch so alles querbeet. Also wir haben Bare Metal, wir haben viele VMs, wir haben eben Container, unterschiedliche Container, Docker eben auch dabei. Und ich finde es eben doch noch spannend, wie viele Unternehmen gar nicht Docker nutzen oder eben containerisieren, nicht nutzen. Aus unterschiedlichen Gründen. Dein Fall fand ich jetzt sehr speziell, weil ich eben tatsächlich ein paar wenige, also ich kenne nicht ganze Unternehmensbereiche, aber ich kenne so einige wenige Abteilungen, die explizit offline gehen für eben hochsensible Daten. Die bleiben dann quasi im lokalen Grid und richtig rausgesichert werden sie dann physisch per Festplatte in entweder ein Schließfach oder eben hier in der Schweiz bietet sich an. Es gibt einige umfunktionierte Bunker, wo du es dann quasi hinbringen kannst als Dienstleistung. Also das ist tatsächlich auch gerade bei hochsensiblen Daten eigentlich fast der beste Weg, es unhackbar zu machen, zumindest unhackbar von der Infrastruktur von außen. Und für dich, wie siehst du das? Willst du lang, also mittelfristig, langfristig wollen wir gar nicht reden, glaube ich, aber mittelfristig willst du bei Java bleiben? Ist das was, wo du dich wohlfühlst? Oder hast du nochmal, ich möchte unbedingt, keine Ahnung, Golang lernen oder du möchtest unbedingt viel mehr Python machen? Du bist so einfach. So da
Also
jetzt.
ich habe bis jetzt nicht die Barriere durchschritten, wo ich sage, mit Java kann ich irgendwas nicht machen. Also es auch wenn ich jetzt Java-Entwickler bin, also wenn mir jetzt jemand kommen würde und sagt, hau mal irgendwie einen Socket-Server raus, dann müsste ich auch erstmal nachgucken, wie was funktioniert, weil ich sowas selten mache. Aber ich kann theoretisch auf Android programmieren mit Java, ich kann mit Java EE einfach Enterprise-Applikationen bauen. Eigentlich kann ich alles mit Java machen. Und deswegen bis jetzt habe ich keinen großen Wunsch, meine Hauptsprache zu wechseln. Dadurch, dass ich jetzt in meinem kleinen Team auch noch Kotlin mitmache, ist das auch wieder interessant, was anderes zu sehen, was aber auch natürlich auf der JVM läuft. Also für mich ist das Java-Universum eigentlich ganz ansprechend.
Und Kotlin ist einfach nur, weil ihr es als Java-Ersatz nutzt oder weil ihr es quasi für Android eher nutzt?
Wir benutzen es für Android und haben uns dann aber auch als Kleinteam dazu entschlossen, statt Java Kotlin zu machen, weil wir glauben, dass Kotlin mehr so die Zukunft der Android-Entwicklung sein wird also für Android. Und wir hatten auch Lust, was Neues zu machen. Also dadurch, dass man eben neue Projekte startet und dann ein bisschen auf der grünen Wiese anfängt, haben wir gesagt, gut, dann machen wir auch was Neues, programmiersprachentechnisch. Dann hat auch niemand widersprochen oder hat uns aufgehalten und dann haben wir dann Kotlin gemacht.
Das kommt mir bekannt vor, dass man ab und an auch mal wirklich was Neues ausprobieren muss, um, ich weiß auch nicht, das Gefühl zu haben, dass man was Neues macht. Das ist einfach. Das ist schon recht wichtig. Ich habe quasi alle meine Fragen jetzt erschöpft, die ich fragen wollte. Und wir sind auch richtig super gut in der Zeit. Möchtest du noch irgendwas als letzte Worte sozusagen hinzufügen oder ist das so gut für dich?
Ist gut für mich. Ich würde jetzt meinen Jüngeren selbst sagen, passt doch mal bitte besser auf die Mathe-Note auf. Das macht alles ein bisschen einfacher. Also wenn man das schon von vornherein ein bisschen mehr Mühe sich gibt, dann kann man auch eine 5 umschiffen und hätte wahrscheinlich dann es im Leben deutlich einfacher.
Danke, das war ein schönes Schlusswort. Hab vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und
Gerne.
vielleicht sehen wir uns in Zukunft nochmal. Das
Würde
wäre
mich
schön.
freuen.
Also, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.